Guten Morgen. Wir wollen uns heute Morgen einen Vers anschauen aus dem Epheserbrief. Und diesen Vers, den kennen wir vermutlich alle. Da heißt es, lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und in jeder Hinsicht hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Ich habe diesen Vers gewählt, weil ich davon ausgehe, dass wir alle wachsen wollen. Das wollen wir alle. Jeder Landwirt, jeder Hobbygärtner, der einen Garten zu Hause hat, sät seine Frucht aus und erwartet eigentlich, dass die Frucht aufgeht. Man tut sich Samen besorgen, man pflügt den Garten, man pflanzt es und will, dass Frucht entsteht. Ich bin auch so ein kleiner Hobbygärtner und dann kommen die Schnecken und fressen das zusammen und dann braucht man ein Hochbeet, dann braucht man Dünger. Und wenn das passiert, dann bin ich richtig enttäuscht. Jetzt habe ich mein Bestes gegeben und es passiert nichts. Eigentlich liegt es gar nicht in meiner Hand, ob was wächst. Ich habe nur eine Möglichkeit, ich kann eine gute Quelle haben. Und die Quelle kann mir guten Samen verkaufen. Alles andere liegt nicht in meiner Hand. Das Wetter kann mir einen Strich durch die Rechnung machen. Frost, Hitze, zu viel Sonne, zu viel Regen. Wachstum liegt nicht in meiner Hand. Und Wachstum liegt auch nicht in deiner Hand. Und es gibt ein Gleichnis, das Jesus mal seinen Jüngern erzählt. Und ich habe dazu mal eine Zeit lang habe ich für so theologische Zeitschriften so Artikel geschrieben. Und ich durfte mich Gott sei Dank mit diesem Gleichnis wirklich lange und intensiv beschäftigen. Und in diesem Gleichnis sagt Jesus, das Himmelreich, das gleicht einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Als aber die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut zwischen den Weizen und ging davon. Und wie gesagt, ich habe dieses Gleichnis von vorne bis hinten durchgearbeitet und es gibt keinen Hinweis darauf, dass Jesus in irgendeiner Weise das beanstandet, dass die Leute schlafen gegangen sind. Jesus sagt in dem Gleichnis nicht, jetzt haben die da ihre Arbeit gemacht und danach haben sie sich faul ins Bett gelegt und haben geschlafen. Das sagt Jesus überhaupt nicht. Er sagt sogar, wenn man diesen Vers etwas genauer anschaut, in dieses Gleichnis, dass es gut war, dass diese Menschen sich, nachdem sie den Samen ausgesät haben, sich schlafen gelegt haben, weil diese Menschen wussten, es liegt gar nicht in meiner Hand. Ich kann jetzt natürlich jede Minute um dieses Feld rumstehen und gucken, dass das alles wächst, aber das sagt Jesus gar nicht. Jesus sagt, es war gut, dass sie zur Ruhe gekommen sind. Er sagt nicht, wie kannst du nur schlafen gehen, wenn du deinen Samen ausgesät hast. Und das ist mal was Grundsätzliches, wenn es ums Wachstum geht, zur Ruhe kommen. Jesus tut es überhaupt nicht beanstanden, wenn wir unser Bestes gegeben haben, wie in diesem Gleichnis. Der Mann hat guten Samen gekauft, hat ihn ausgesät und ist danach einfach schlafen gegangen. Und das ist völlig in Ordnung, weil Wachstum kann man nicht machen. Ich kann nicht, egal wie ängstlich ich bin oder wie sehr ich mich noch mehr anstrenge, der Samen geht auf, weil Gott das schenkt, dass Frucht aufgeht. Und das ist so ein Grundsatz, wenn wir über Wachstum reden. Man kann alles richtig machen. Man kann guten Samen haben. Und trotzdem geht die Frucht nicht auf, weil ein Feind kommt, der Unkraut unter den Weizen streut. Und das liegt nicht in unserer Macht. Und deshalb ist das Thema Wachstum auch nicht ein Thema, wo wir irgendwie Angst haben müssen oder das wieder Druck ausübt. Dieser Vers kann extrem viel Druck ausüben. Jetzt lasst uns aber endlich wachsen. Markus, jetzt bist du ein Jünger Jesus oder du bist jetzt ein Jünger von Jesus und jetzt beginnt die Arbeit eigentlich. Und oft lebe ich das auch so. Wir haben es vorhin gesungen, allein deine Gnade genügt. Glauben wir das wirklich oder singen wir das nur? Wir kommen zu Jesus, wir sind erlöst und sobald wir erlöst sind, schicken wir die neugeborenen Christen in Jüngerschaftskurse, damit sie wachsen und dann musst du ein Seminar besuchen und als Christ muss man das und als Christ muss man das und als Christ muss man das. Und das ist aber nicht das Evangelium. Wir tun uns ganz oft, und ich kenne das auch in meinem Leben, ich setze mich selber so oft unter Druck, ja, und dann wächst was, aber es wächst mir über den Kopf. Und ich habe Panik, ich genüge nicht. Und Gott nimmt mich nur an, wenn ich auch genug Frucht bringe. Aber das stimmt einfach nicht. Und ich glaube, dass wir alle damit irgendwie zu kämpfen haben. Ich glaube, wir kommen zum Glauben und meinen dann, jetzt geht's eigentlich wieder von vorne los. Jetzt muss ich wieder was leisten, jetzt muss ich wieder Gott beweisen, dass ich wert bin, dass er mich erlöst hat. Und das macht extrem viel Druck. Und dann wird das Christsein auch sehr, sehr anstrengend. Und dann ist die Gnade, von der wir gesungen haben, und die Freiheit, die wir in Christus haben, ist wieder so ein Joch. Wir tun uns wieder knechten lassen von diesem Druck. Ich genüge nicht und ich muss doch in meinem Leben endlich Frucht bringen. Und wenn ich genug Frucht bringe, dann nimmt Gott mich auch an. Aber das ist eine Lüge. Das sage ich heute Morgen einfach so. Das ist eine Lüge, wenn wir glauben, dass wir, wenn wir uns nur genug anstrengen, auch eine bessere Frucht bringen. Nein, wir können zur Ruhe kommen, wie dieser Mann in dem Gleichnis. Er hat einen guten Samen, er hat eine gute Quelle, er hat ausgesät und hat sich danach schlafen gelegt. Und daran ist überhaupt nichts verwerflich. Und oft, wenn ich in Gemeinden bin und auch in meiner Gemeinde, ist es so, was machst denn du eigentlich in der Gemeinde? Also hast du einen Dienst, hast du eine Aufgabe? Wenn du keine Aufgabe hast, dann such dir ganz schnell eine. Und dann bist du ein guter Christ. Und ich glaube, das setzt so viele Menschen unter Druck. Und wie gesagt, dann wachsen einem auch es wächst einem manchmal über den Kopf, ich sollte doch noch das machen und ich sollte doch noch das machen. Und da bin ich ungenügend. Und irgendwie ist Jesus gar nicht zufrieden mit mir, weil ich habe kein Wachstum in meinem Leben. Und das setzt uns sehr, sehr unter Druck. Ich habe einen Sohn und eine Tochter. Und ich habe meinem Sohn noch niemals sagen müssen, wachs. Der macht es einfach. Also egal, was ich mache, mein Sohn wächst. Der wächst sogar so, dass er mir die Haare vom Kopf langsam isst. Deswegen habe ich keine Haare mehr. Der wächst einfach. Ich habe meinen Kindern noch niemals sagen müssen, wachs jetzt endlich. Und ich glaube, dass Gott es auch mit uns nicht macht. Was ich aber beeinflussen kann, ist, in welche Richtung mein Sohn wächst. Ich kann ihm gesunde Nahrung geben, also was Gutes, was Vollkorn. Ich kann ihm weniger Cola geben und weniger Süßigkeiten geben, dass seine Zähne nicht kaputt gehen. Das kann ich beeinflussen. Aber dass mein Sohn wächst, das kann ich gar nicht beeinflussen. Und ich glaube auch, dass wir wachsen automatisch. Die Frage ist nur, in welche Richtung ich wachse. Aber dass wir wachsen, das ist so im Leben. Und das müssen wir auch nicht irgendwie, da müssen wir auch Gott nicht irgendwie die ganze Zeit unter Druck setzen und uns selber unter Druck setzen, dass ich doch endlich wachse. Nein, das geschieht ganz automatisch. Ich habe in meinem Büro so ein Bild hängen mit einem, ist so ein Kindergesicht drauf. Und unter diesem Gesicht steht ein Vers von Billy Graham und da steht, Predigen ist die Kunst, Menschen zum Guten zu verführen. Und das möchte ich heute Morgen. Ich möchte uns verführen, aber wirklich zum Guten. Gott verführt uns, aber er möchte uns zum Guten verführen. Und diese ganzen Lebenslügen, die wir haben, dass wir nur angenommen sind bei Gott, wenn wir was leisten, wenn wir was tun, das ist auch eine Verführung, aber die kommt nicht von Gott. Das ist genau der Feind, der unter die gute Frucht dieses Unkraut sät, dass ich wieder was leisten muss, dass ich besser sein muss, dass ich mehr bringen muss. Und das verführt uns dazu, uns ganz oft selber unter Druck zu setzen. Dieser Vers, wenn man den liest, ist es wie so ein Befehl. Martin, jetzt sei mal wahrhaftig, jetzt wachs mal, jetzt mach mal was. Und vor allem dann auch noch in der Liebe. Also wie, ich kann Liebe gar nicht produzieren. Mein Herz ist nicht fähig, selber irgendwie Liebe zu produzieren. Ich brauche jemanden, der von außen kommt und mir diese Liebe schenkt. Ich schaffe das gar nicht. Aber dieser Vers kann sich so anhören und dann noch in jeder Hinsicht. Also nicht nur ein bisschen, sondern in allen Bereichen deines Lebens musst du jetzt Wachstum erzeugen. und das macht Druck. Und ich glaube, dass man diesen Vers von hinten her lesen muss. Und ich möchte es erklären. Da steht dieses Wort Haupt. Und dieses Wort Haupt, das heißt auf Griechisch Käferle. Also nicht auf Schweizerdeutsch ist Kaffee trinken in Käferle, sondern es heißt Käferle. Und Käferle kann man übersetzen mit das Oberste, mit das Höchste. Das kann man übersetzen mit Ausgangspunkt, Anfang oder Ursprung. Und das kann man auch übersetzen mit Quelle. Ganz konkret heißt dieses Wort Haupt, das Luther einfach so übersetzt hat. Im Urtext müsste man eigentlich sagen, das ist eine Quelle. Und zwar eine Quelle, aus der ein Fluss entspringt. Und dann kann man dieses Wort auch noch damit übersetzen mit das Bestimmende. Und dieser Begriff das Bestimmende, das ist so ein Wort, wo ich mir Gedanken drüber gemacht habe und ich dachte mir, ja, das ist doch eigentlich total befreiend. Wenn Jesus das Bestimmende ist, dann mache ich in der Praxis ein Gebet raus und bitte ihn drum, dass er mich bestimmen darf, dass er mir meine Stimme gibt. Wir sind alle Personen. Person heißt auf Lateinisch per, durch, sonare, tönen. Wenn du und ich eine Person sind, dann tönt etwas durch uns hindurch. Jeder von uns ist Person. Und wenn ich sage, Jesus ist das Bestimmende in meinem Leben, dann bitte ich Jesus ganz konkret, dass er durch mich hindurch tönen darf. Nicht, dass ich schon wieder irgendwas tun muss, dass ich, wenn man das versucht, dann passiert was. Man wird heilig, aber man wird scheinheilig. Und ich kenne das. Man versucht, jemand zu sein, der man gar nicht ist. Und es setzt einen wieder unter Druck, weil ich muss ja irgendwie vor den anderen Geschwistern in meiner Gemeinde mein Gesicht bewahren und muss jemand sein, der ich gar nicht bin. Und dabei sagt Jesus einfach, ich bin der Bestimmende. Und er lädt uns ein, damit wir darum bitten, dass er uns seine Stimme gibt. Und Jesus ist das Wort. Und Gott ist das Wort. Und daher ist es doch eigentlich ein wunderbarer Gedanke, dass dieses Wort Haupt übersetzt werden kann mit das Bestimmende, weil Gott Worte des Lebens spricht. Er ist das Wort. Und Worte haben eine extreme, Worte können extremen Druck ausüben auf uns, aber Worte können auch extrem befreiend sein. Und ich glaube, was wir lernen dürfen, ist, dass wir Worte wieder hinterfragen. Und über Worte nachdenken, weil Jesus ist das Wort. Und es gibt ganz viele Worte in der Bibel, die, wenn ich lese, die erzeugen einen extremen Druck bei mir. Zum Beispiel das Wort Gehorsam. Ich komme darauf später noch. Gehorsam ist so ein Wort, das mögen vielleicht die Schweizer noch weniger wie die Deutschen, weil die Schweizer sehr freiheitsliebend sind. Das bin ich übrigens auch. Also ich bin kein Schweizer, aber ich liebe meine Freiheit. Und jetzt kommt in der Bibel dieses Wort Gehorsam. Und irgendwie macht das Druck bei mir, weil ich das Wort Gehorsam falsch verstehe. Und genauso verstehe ich das Wort Haupt falsch. Es gibt im Epheserbrief, eben auch im Epheserbrief, diese Stelle, wo Jesus sagt, der Mann ist das Haupt der Frau. Jetzt setze ich aber da mal das Wort Quelle ein. Dann heißt es nicht, dass der Mann der Chef ist von der Frau, sondern dass der Mann die Quelle ist, von der aus Gutes in die Beziehung und in die Ehe fließt. Dann soll der Mann die Quelle sein, die frisches und lebendiges Wasser spendet. Dann ist der Mann in der Familie die Quelle, die dafür verantwortlich ist, dass geistliches Leben funktioniert. Dann ist der Mann nicht derjenige, der seine Füße hochlegt und sagt, so, ich bin das Haupt, Weib, mach mal. Sondern dann ist der Mann eine Quelle. Und das ist auch wieder, dass du diesen ganzen Bibeltext völlig anders deuten. Und ich glaube, wenn wir für dieses Wort Haupt hier Quelle einsetzen, dann kann man diesen Vers eben auch so übersetzen. Also wir sollen hinwachsen von der Quelle, dem Anfang, dem Ursprung kommend, welcher Jesus Christus ist. Hinwachsen, mitwachsen in jeder Hinsicht und uns dabei die Wahrheit und die Liebe immer mehr verpflichtet. Also, wenn Jesus die Quelle ist, dann drehe ich diesen Vers um und sage, von der Quelle kommend sollen wir wachsen. und das verändert etwas in meinem Leben. Wenn ich von dieser Quelle komme, dann ist Wachstum nicht etwas, das ich wieder produzieren muss, sondern dann habe ich eine Quelle und Jesus ist der Anfang und der Ursprung und von diesem Anfang her werde ich auch wachsen. Und das verändert diesen Vers. Und das sage ich nicht, weil ich irgendwie eine billige Gnade predige, sondern weil das der Ursprung ist. Und sobald wir hergehen und sagen, ja, aber ich muss doch wachsen, steht doch da. Und ich vergesse, dass Jesus eben nicht nur das Haupt ist, sondern dass Jesus eben die Quelle ist, die Wachstum überhaupt möglich macht, wird Jüngerschaft und Glauben zu einem absoluten Krampf. Dann sind wir erlöst. Aber wir versuchen die ganze Zeit, uns unsere Erlösung doch wieder irgendwo zu verdienen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das ein Stück weit durchbuchstabieren heute Morgen. Wir kommen von der Quelle und nicht, ich muss mich die ganze Zeit bemühen, diese Quelle zu finden, damit ich endlich wachsen kann. Nein, unser Fundament ist, dass Jesus der Ursprung ist. Und es gibt noch zig andere Bibelstellen, wo das unterstreichen, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Im Anfang steht auch wieder dieses Wort. Am Anfang war Gott, nicht wir, sondern Gott ist der Anfang. Oder ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Jesus ist der Weinstock. Ich muss gar nicht Weinstock sein. Und oft probiere ich das, sondern ich bin die Rebe. Und Jesus ist der Ursprung. Oder es heißt, ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Jüngerschaft und Glauben beginnt doch nicht bei mir. Und oft denke ich, Jüngerschaft muss doch bei mir beginnen. Ich muss doch jetzt was tun. Ich muss doch jetzt Jesus nachfolgen. Und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Wachstum und Jüngerschaft sind solche Themen, die sind wichtig. Und ich bin absolut dafür, dass wir Wachstum hervorbringen und dass wir auch in der Jüngerschaft wachsen. Aber Jüngerschaft beginnt doch nicht bei mir. Ich habe mich doch nicht dazu entschlossen, jetzt Jesus nachzufolgen, sondern Jesus hat mich gerufen und er sagt, schau mal her, ich rufe dich und jetzt komm und lauf mir hinterher. Und als Jesus zu seinen Jüngern spricht, und ihnen das sagt, kommt und folgt mir nach. Wo ist denn Jesus da hingegangen? Ganz, ganz, ganz konkret. Jesus ist nach Jerusalem gegangen und er ist ans Kreuz gegangen. Wenn Jesus zu seinen Jüngern sagt, kommt und folgt mir nach, dann geht Jesus ans Kreuz und am Kreuz endet diese Nachfolge und beginnt diese Nachfolge. Und am Kreuz sagt Jesus, es ist vollbracht, Markus. Es ist vollbracht, Martin. Also Nachfolge heißt, wir laufen Jesus hinterher und wir kommen zum Kreuz. Und am Kreuz sagt Jesus, es ist genug. Markus, es ist vollbracht. Das heißt nicht, ich bin jetzt für dich gestorben, Markus, und jetzt musst du wieder was leisten. Das wäre alles andere als das, was die Bibel uns lehrt. Das ist Religion. Religion heißt, der Mensch bewegt sich permanent zu Gott. Damit wir irgendwas tun, wir bringen unsere Opfer da, wir bringen unseren Zehnt da, wir lesen Bibel, wir gehen in die Kirche und wenn wir das tun, dann kommen wir zu Gott. Das Christentum ist, dass Gott zu uns Menschen gekommen ist. Und das ist was ganz anderes. Das ist was ganz anderes, wenn ich weiß, dass er zu mir gekommen ist und nicht ich erst irgendwas leisten muss, damit ich zu ihm kommen kann. Und das macht, wie gesagt, ich glaube, dass das für viele von uns und auch für mich ganz oft einen extremen Druck ausübt. Ich muss was leisten, ich muss was tun und dann nimmt Gott mich an. Aber das ist so nicht. Gott nimmt mich zuerst an, dann ruft er mich in die Nachfolge, dann ruft er mich ans Kreuz und von dort aus werde ich wachsen und von dort aus werde ich auch gute Frucht bringen. Und Wachstum, das habe ich in diesem Gleichnis am Anfang gesagt, das liegt nicht in unserer Hand. Wachstum ist von außen geschenkt. Also das Wetter, die Sonne, den Regen, das schenkt, das kann ich nicht beeinflussen. Sondern das muss derjenige schenken, der die Samen, der das gute Korn hat und das ist Gott selber. im Wachstum kann ich nicht beeinflussen. Oder zumindest nicht, indem ich mich mehr anstrenge. Ich kann, wie gesagt, ich kann gesunde Sachen zu mir nehmen und ich kann schlechte Sachen zu mir nehmen. Aber ich kann nicht beeinflussen, ob diese Frucht in meinem Leben aufgeht. Das ist nicht in meiner Macht und ist auch nicht in deiner Macht. Sondern wir sollen sogar, wie es in dem Gleichnis heißt, einfach mal zur Ruhe kommen. Wachstum geschieht ja nicht über Nacht. Ich habe so einen Pfirsichbaum geschenkt bekommen. Ich habe den eingepflanzt in meinem Garten. Und ich habe erst mal 2 Jahre warten müssen, dass dieser Baum überhaupt das erste Mal dann irgendwie 2 Pfirsiche hatte. Und die haben dann meine Kinder, als sie Fußball gespielt haben, auch noch runtergeschossen. Da war ich ziemlich enttäuscht. Aber ich hab diesen Baum nicht gepflanzt und hatte 2 Wochen später dort einen Pfirsich hängen. Sondern dieser Pfirsich hat Zeit gebraucht und er ist nicht einfach so von heute auf morgen entstanden, sondern der ist entstanden, weil ich diesem Baum die nötige Ruhe gegeben habe. Ich bin auch nicht jeden Tag hin und habe gesagt, so Pfirsich, mach mal. Ich habe gewusst, ich habe mein Bestes getan. Ich gieße den ab und zu mal. Ich mache meinen Frühlings- und meinen Herbstschnitt, mehr recht als schlecht, weil ich bin kein wirklicher Gärtner. Das tue ich. Aber mehr kann ich nicht tun. Und ich glaube, dass es bei Gott ähnlich ist. Ich kann einfach nur parat sein, aber ich kann nicht dafür sorgen, dass ich irgendwie ein besserer Christ werde oder dass ich ein besserer Jünger werde. Das macht Christus in mir. Allein deine Gnade genügt. Das singen wir und doch irgendwie habe ich das Gefühl, wir singen das und haben im Hinterkopf, langt es wirklich? Muss ich nicht noch irgendwas tun, damit Gott mit mir zufrieden ist und ich sage heute Morgen nein. Und es ist so eine Lüge, der wir oft auf den Leim gehen. Und es ist noch so eine Lüge im evangelikalen Lager, in dem wir uns befinden. Und diese Lüge heißt, komm zu Jesus, gib deine Schuld ab und alles wird besser. Das stimmt so einfach nicht. Sondern Jesus sagt, gib deine Schuld ab, Markus, das ist ganz wichtig, aber übergib mir bitte auch dein Leben. Übergib mir aber bitte auch dein Leben. Und mein Leben heißt, wenn ich Gott mein Leben übergebe, dass ich ihm auch meine Selbstgerechtigkeit übergebe. Dass ich ihm das Bild, das ich von Gott habe, und wir haben alle ein Bild von Gott, dass ich ihm dieses Bild auch gebe. Dass ich diesem Gott sagen kann, ich gebe dir auch meine falschen Gedanken von dir. Ich gebe dir meinen Leistungsdruck, ich gebe dir auch mein Ego, ich gebe dir auch meine Scheinheiligkeit. Und das haben wir, glaube ich, irgendwo alle. Und das so ein bisschen so ein kleines Pharisäertum steckt in uns allen. Und wenn ich in irgendwelchen Bereichen in meinem Leben Wachstum erlebe und der andere erlebt es nicht, dann zeige ich so ganz heimlich manchmal mit dem Finger auf den und sage, schau mal, ich bin doch ein bisschen besser wie du. Und dann redet mir der Feind ein, dass ich das gemacht habe. Und dann werde ich stolz und überheblich und meine letztendlich, ich habe es in der Hand. Schau, was ich für ein toller Seher ich bin, Gott. Ich habe es geschafft, ich bin gehorsam, ich bin treu. Und das ist so eine Lüge. Und diese Lüge müssen wir auch ein Stück weit enttarnen und sagen, nein, Gott, du bist es. Und wenn wir beten, dann heißt beten auch immer Beichte. Also wenn ich das Ich in das Bete einfüge, dann heißt beten Beichte. Ich bete heißt Beichte. Und wenn wir mit Gott reden, das ist Gebet, dann sagen wir ihm das auch und sagen, Jesus, ich habe es probiert. Ich habe mich angestrengt, ich habe Hektik, ich habe alles probiert, ich habe alles probiert, ich bin zu sämtlichen Jüngerschaftsschulen gegangen, ich bin in Hektik ausgebrochen, ich gehe jeden Sonntag in die Kirche und ich warte drauf, dass mich eine Predigt endlich mal so anspricht, dass ich wirklich verändert werde. Gott, schau her, ich habe drüber nachgegrübelt, ich habe mir den Kopf zerbrochen, wie ich wachsen kann und letztendlich habe ich es aus meiner eigenen Kraft probiert. Und wenn ich mit Gott rede, dann beichte ich ihm das und sage, Jesus, ich habe es probiert. Aus eigener Kraft, aber es hat nicht funktioniert. Und ich gebe dir das jetzt. Ich gebe dir jetzt diesen Stolz und diesen Egoismus und ich möchte zurück zur Quelle. Ich möchte zurück zu dir und ich möchte, dass du mich wieder ganz neu bestimmen tust und nicht mehr ich, nicht mehr ich. Ich muss mich nicht mehr anstrengen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir uns darüber Gedanken machen, dass wir ihm das auch bekennen. Ich habe es probiert, Gott, aber ich schaff's nicht und ich will es auch gar nicht mehr probieren. Ich will gar nicht mehr irgendwie jemand sein, der ich gar nicht bin, sondern ich möchte zurück zur Quelle und dort werde ich dann auch automatisch wachsen, weil ich weiß, woher ich komme. Und Zukunft beginnt immer in der Vergangenheit. Das ist so. Und was ist meine Vergangenheit? Es ist dieser Jesus, der sagt, ich bin diese Quelle, ich bin der Bestimmende in deinem Leben und ich rufe dich und mich in die Nachfolge und die Nachfolge endet am Kreuz und am Kreuz sagt Jesus, Markus, es ist vollbracht. Das ist die Vergangenheit und dort beginnt auch deine und meine Zukunft. Nicht ich habe mich in die Jüngerschaft gerufen und nicht ich muss dafür sorgen, dass ich wachse. Und jetzt kommt dieses Wort Gehorsam ins Spiel. Also wenn Jesus sagt ja schon irgendwo, macht es, Markus. Also lasst uns aber wachsen in der Liebe und in der Wahrhaftigkeit. Und jetzt geht es darum, dass ich gehorsam bin. Und Gehorsam ist auch so ein Wort. Wenn ich das Wort Gehorsam anschaue, kann ich hergehen und sagen, okay, Gehorsam. Vielleicht hat es damit was zu tun, wem ich gehöre. Wenn ich weiß, wem ich gehöre, dann bin ich auch gehorsam. Und wenn ich aber einen Gott vor Augen habe, der immer nur was von mir will, der irgendwie hergeht und sagt, Markus, du musst was leisten und du musst besser sein und du bist nicht gut genug für mich, dann ist Gehorsam wieder so ein Wort, das mich permanent unter Druck setzt. Ich bin da und da nicht gehorsam gewesen, ich bin da und da ein schlechter Christ. Wenn ich aber Gehorsam übersetze und sage, wem gehöre ich denn eigentlich? Was ist das eigentlich für ein Gott? Was ist das für ein Gott, dem ich gehorsam sein soll? Ist es ein Gott, der Druck auf mich ausübt? Oder ist es ein Gott, der eine Quelle ist und der Anfang und der Vollender von meinem Glauben ist? Und ich glaube, dann ist Gehorsam auch ein Wort, das gar keinen Druck ausübt, sondern ich darf darüber nachdenken, wem gehöre ich denn eigentlich? Dann ist Gehorsam was total Befreiendes und nicht irgendwie, ja, du musst das und jenes machen, sondern dann darf ich dieses Wort Gehorsam, wenn ich es in der Bibel lese, mir Gedanken drüber machen, wem gehöre ich denn eigentlich? Was ist das für ein Gott? Wie schaut dieser Gott mich an? Und ja, Gott hat einen Anspruch auf dein und mein Leben. Und das hat er, weil er uns anspricht. Das ist auch so ein Wort. Gott, dieser Anspruch, den Gott an unser Leben hat, den hat er, weil er uns anspricht. Aber er spricht uns ja nicht irgendwie an und macht uns irgendwelche fiesen Vorschriften oder setzt uns unter Druck, sondern er spricht dich und mich an und sagt, schau mal her, Markus, ich bin die Quelle. Hör auf, dich anzustrengen. Hör auf, aus dem, was ich für dich getan habe, nämlich alles, wieder ein Gesetz zu machen. Hör damit auf, Markus. Jetzt könntest du und ich nach Hause gehen und wir könnten uns denken, eigentlich hat der Markus die ganze Zeit gesagt, vielleicht muss ich wieder mehr Bibel lesen und vielleicht sollte ich mehr stille Zeit mit Gott verbringen und vielleicht sollte ich irgendwie wieder mehr in die Beziehung mit Jesus investieren, also wieder ich. Ich sollte vielleicht wieder mehr, aber das möchte ich heute Morgen gar nicht sagen. Sondern das, was ich heute Morgen sagen will, ist, wenn du und ich Bibel lesen, wenn du und ich beten, wenn wir in die Kirche gehen, dann tun wir das nicht, dass wir Gott dazu bewegen, irgendwas für uns zu tun, sondern wir tun das, weil Gott uns darin begegnet. Ich lese nicht die Bibel in der Hoffnung, dass ich deswegen irgendwie näher zu Gott komme, sondern ich lese die Bibel und ich bete, weil ich weiß, dass Gott mir dadurch näher kommt. Und das ist auch eine ganz andere Haltung. Ich bin absolut fürs Bibellesen. Das ist auch so ein Gehorsamsschritt. Ich bin absolut dafür, dass wir Christen noch viel mehr beten sollten. Aber ich bete doch nicht in der Hoffnung, dass ich dadurch Gott näher komme, sondern ich weiß, wenn ich bete und wenn ich Bibel lese, dann kommt doch Gott zu mir. Und das ist doch das, was ich brauche. Und ich glaube, wir dürfen uns darüber wirklich, oder du und ich, wir sollten uns darüber immer wieder mal Gedanken machen, warum machen wir das? Weil wir irgendwie meinen, wir genügen sonst nicht oder wir können Gott da irgendwas abverlangen, oder machen wir das, weil wir wissen, dass Gott uns begegnen möchte und dass er uns immer, also er ist doch derjenige, der den ersten Schritt macht. Ich muss doch nichts leisten bei Gott. Ich muss doch nicht irgendwie jemand sein, der ich gar nicht bin, nur damit ich Gott gefalle und Gott weiß es. Gott, also ich habe manchmal das Gefühl, dass ich denke, dass ich irgendwie Gott austricksen kann. So, jetzt lese ich heute Morgen ein bisschen Bibel, Jesus, und jetzt habe ich ein bisschen Bibel gelesen und jetzt musst du aber auch mein Leben segnen. Und dann denke ich mir so, okay, Jesus, wenn du die Motivation in meinem Leben siehst, dann versuche ich ja irgendwas für dich zu tun, um dich irgendwie zu beeinflussen, um dir irgendwie zu zeigen, wie toll ich bin. Und ich glaube, dass Jesus dich denkt, Markus, hab doch einfach Zeit mit mir, komm doch einfach mal zur Ruhe. Leg doch einfach mal alles ab, Markus. Und dann begegne ich dir auch. Du brauchst mir nichts zu beweisen, du kannst mich auch gar nicht beeindrucken. Manchmal habe ich das Gefühl, dass wir denken, wir können Gott irgendwie beeindrucken mit dem, was wir tun. Aber ich denke mir irgendwie, warum sollte sich Gott von mir beeindrucken lassen? Er möchte mich beeindrucken. Er möchte sein Bild in mich hineindrücken. Er möchte mich verändern. Und ich denke so oft, ich muss irgendwie Gott beeindrucken und muss irgendwas tun, damit er mich annimmt. Und wenn wir, es geht heute Morgen darum, dass wir einfach zurück zu dieser Quelle kommen und uns Gedanken drüber machen, warum tue ich die Dinge? Und dass wir das Gott auch einfach mal ehrlich bekennen und sagen vielleicht, ja, ich bin am Ende. Ich habe alles probiert. Und eigentlich habe ich auch gar keine Kraft mehr, weil Christsein so anstrengend ist, weil ich die ganze Zeit versuche, irgendwas zu tun für dich. Und das setzt mich so unter Druck. Und ich habe diese Freiheit, die du schenkst, schon längst irgendwie verloren, weil ich die ganze Zeit unter diesem Druck stehe, irgendwas zu leisten. Und das möchte ich noch beten. Herr Vater, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns, wo wir singen, allein deine Gnade genügt. Und ich möchte dich bitten, dass wir das die Woche leben können. Und dass wir ehrlich zu dir sein können und dir auch bekennen können, ja, ich habe es probiert und ich schaff's nicht. Herr Jesus, ich will wachsen und ich probiere es und ich krampf mich ab und ich habe so eine Mühe damit und ich streng mich die ganze Zeit an, dir irgendwie zu gefallen. Und ich möchte es ablegen und möchte dir bekennen, Herr Jesus, dass ich viele Dinge auch aus falscher Motivation heraus tue. Und bitte ich, dass ich ganz neu zurück zu dieser Quelle kommen darf. Dass ich irgendwie lernen darf, dass Wachstum und Jüngerschaft bei dir anfängt und nicht bei mir. Dass ich ganz neu lernen darf, dass du mich nicht unter Druck setzt oder irgendwie ich mich auch nicht unter Druck setzen muss. Sondern dass ich wirklich zurückkommen darf zu dir. Dass ich zu dieser Quelle kommen darf und dort auftanken kann. Und von dort aus dann auch Schritte gehen darf, ins Wachstum, in den Glauben. Aber ich möchte es nicht mehr ohne dich tun. Ich möchte von dir kommen. Und ich weiß, dass du der Anfänger und der Vollender meines Glaubens bist. Das weiß ich im Kopf. Und trotzdem versuche ich immer wieder, das selber irgendwie zu tun. Ich versuche mich selber zu erlösen oder jemand zu sein, der ich gar nicht bin, Herr Jesus. Und ich danke dir, dass du mich so annimmst und dass du jeden so annimmst, wie wir sind und dass wir zur Ruhe kommen können bei dir. Amen.